Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag vorgeschriebene Predigttext steht im ersten Johannesbrief im zweiten Kapitel. Wir wollen hören auf den Vers 12. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich lese noch einmal. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir danken dir für diesen kurzen Bibelvers, der aber so vieles in sich hat, den du uns heute Morgen schenkst als Predigttext, Herr, für unseren Glauben und für unsere Nachfolger. Und ich möchte dich bitten, Herr, für jeden Einzelnen, der gekommen ist, der zugeschaltet ist, dass du ihn ansprichst in seiner Situation, dass er aus dieser Predigt über diesen Vers etwas mitnehmen kann. Damit das gelingt und damit das geschieht, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich bitten, alle miteinander, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, dieser vorgeschriebene Predigttext, der geht noch einige Verse weiter, aber als ich mich damit auseinandergesetzt habe, da hat mich dieser erste Vers schon so angesprochen, so angesprungen und so bewegt, dass ich gar nicht mehr weitergekommen bin zu den anderen Versen. Da schreibt der Johannes an die Gemeinde, ich schreibe euch. Aber es ist nicht der Johannes, der er schreibt, sondern er ist ja im Geist und es geht nicht nur um die Gemeinde, die er dort anschreibt mit diesem Brief, damals vor 2000 Jahren, sondern Gott schreibt uns hier an. Gott schreibt mich hier an. Das war das, was mich direkt gepackt hat. Gott schreibt mich hier an. Gott spricht hier ganz unmittelbar zu mir. Und dann habe ich mich gefragt, wie spricht er denn jetzt zu mir? Wie spricht mein himmlischer Vater zu mir? Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie das bei meinem irdischen Vater, der schon verstorben ist, gewesen ist. Ich habe einen sehr guten Vater gehabt, aber auch einen sehr strengen Vater. Und in den Jahren, wo ich Kind zu Hause war, Jugendlicher, bis ich dann zum Studium ausgezogen bin, hat er in sehr unterschiedlicher Weise zu mir gesprochen. Also ich erinnere mich gut daran, wie ich meine Schwester geärgert hatte, wie ich der so eine Tasche weggenommen hat. Da kam der nach Hause, da hat er mich zusammengefaltet und ich glaube, die Mauern unseres Elternhauses, die beben heute noch ein bisschen davon. Da hat er mich richtig ins Gesäng gestellt, richtig geschimpft. Ein anderes Mal weiß ich, da wollte er so ein Gewächshaus bauen und da hat er so die Fundamente schon liegen und die habe ich ihm dann einfach mal einbetoniert und dann war schon alles fertig, als er von der Arbeit kam. Da war der so dankbar, da hat er sich so drüber gefreut. Ach, ich weiß noch, wie er da war und dann wirklich gesagt, Mensch, Olli, du weißt gar nicht, wie schwer es war. Danke, 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 danke. Ein anderes Mal, es ist so gewesen, halt, da war ich Fußball spielen, bin dann über so einen Stacheldrahtzaun, musste nach Hause und habe mir mit der Hose das Schienbein aufgerissen und gleichzeitig so eine 15 cm lange Wunde. Die Hose war kaputt und hat natürlich fürchterlich geblutet und ich habe schon gedacht, ich komme nach Hause, meine Güte, was wird er jetzt sagen, wenn die Hose kaputt ist? Halt, ne? Aber der hat gar nichts zur Hose gesagt, der war ganz entsetzt über diesen tiefen Riss. Mensch, der war ganz besorgt halt, nicht? Der war ganz fürsorglich, wie er mich da angesprochen hat. Und ein anderer Mal, dann höre ich gleich auch auf, halt nicht, da habe ich ein gutes Zeugnis nach Hause gebracht halt und das davor war nicht ganz so gut gewesen und da war er richtig dankbar und stolz und da hat er mich gelobt. Also mein Vater hat mich in diesen Jahren sehr, sehr unterschiedlich angesprochen, je nachdem, wie die Situation gewesen ist. Und ihr, die ja auch alle Kinder gewesen seid, ihr wisst das hoffentlich auch zu berichten, halt wie eure Eltern, ja nicht nur der Vater, auch die Mutter, euch immer wieder in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich angesprochen habt. Und wisst ihr, genau das finde ich hier in diesem Predigtvers. Nicht nur mein und euer irdischer Vater hat euch unterschiedlich angesprochen, auch unser himmlischer Vater spricht uns unterschiedlich an. Und nicht über so 20 Jahre Distanz, sondern in diesen wenigen Worten, diesen 15 Worten hier in diesem Predigtvers. Und dem möchte ich nachgehen, wie wir hier ganz unterschiedlich angeredet, ganz unterschiedlich angeschrieben werden, wie er uns geschrieben hat. Er schreibt ja an uns, er schreibt an dich. Ich habe 4 Punkte mitgebracht, wie wir hier unterschiedlich angeschrieben und angeredet werden. Erstens werden wir hier angeschrieben als Sünder. Zweitens werden wir hier angeschrieben als Begnadigt. Drittens werden wir hier angeschrieben als Christen. Und viertens angeschrieben als Kinder von ihm. Das Erste, wie wir angeschrieben und angeredet werden, als Sünder. So heißt es hier, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Es geht hier um unsere Sünden. Geht es übrigens auch im Kapitel zuvor drum, um die Sünden, die wir vor Gott haben, dass wir Sünder sind. Bevor all die anderen Dinge kommen, ist hier von der Sünde die Rede. Wir sind Sünder. Wir stehen vor dem lebendigen Gott als Sünder. Und das sagt uns heute Morgen nochmal ganz unmittelbar und ganz direkt. Du bist Sünder. Du, Olaf Latzel, bist Sünder. Und auch ihr alle, die ihr diese Predigt hört. Ihr seid nur Sünder, nichts anderes. Ein Kapitel zuvor heißt es in 1. Johannes 1,8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Das ist so, dass Gott uns das immer wieder sagen muss, weil wir immer wieder so denken und sagen, wir haben ja gar keine Sünde. Also der Weltmensch sowieso. Der Weltmensch, der hat ja nie Sünde, ne? Also da wird immer wieder alles abgestritten. Das ist das schlechte Elternhaus halt nicht, das sind die Umstände halt, ne? Das sind die mangelnden Aufstiegschancen, egal was das ist, die Gesellschaft hat Schuld, alle haben Schuld, nur man selber nicht. Aber das macht einen wahren Christen aus, indem der Heilige Geist ist, dass er immer wieder dazu steht, dass er sagt, jawohl, ich bin Sünder, ich bin schuld. Und das sagt uns Gott noch einmal hier, ganz, ganz deutlich, auch du, der du denkst, du bist ja so in Ordnung, du bist ja so fromm, du kannst ja hinter alles den Haken machen. Nein, du bist Sünder. Das ist ein Problem, dass wir häufig die Sünde nicht wahrhaben wollen. Auch so ein großer wie der David hat ja den Bußpsalm, haben wir eben gelesen, den 7. Bußpsalm als Wochenpsalm, hat von den 7 Bußpsalmen 6 geschrieben, halt, ne, hat das immer wieder nicht wahrhalten wollen. Im 2. Bußpsalm schreibt er, das ist der Psalm 32, denn als ich meine Sünde verschweigen wollte, verschmachteten mir meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Und deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht und mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich dir nicht. Da wird auch so einer gewesen. Das ist ein Mann Gottes, ein Vorzeigerfrommer. Was hat er nicht Psalmen geschrieben? Wie treu ist er nicht Gott nachgefolgt? Und was war er? Trotzdem nur ein Sünder. Und das hat er immer mal wieder an Situationen seines Lebens nicht wahrhaben wollen. Wir kennen alle die Geschichte von Bathsheba, wo er den Ehebruch betreibt, wo er das Gebot Gottes trifft und dann noch den Ehemann umbringen lässt. Furchtbare Schuld, das will er gar nicht wahrhaben. Das schiebt er so beiseite. Bis dann schließlich Nathan kommt und es ihm vor Augen stellt und sagt, du bist der Mann, der die Schuld gemacht hat. Und da kann man jetzt die Nase rümpfen über David, aber das ist ja nicht umsonst, dass diese Geschichte in der Bibel steht. So sind wir häufig. Wir wollen Schuld und Sünde nicht wahrhaben. Wir wissen, dass da was falsch gemacht ist, aber wir schieben es so zur Seite. Und der Widersacher redet und sagt, ist alles soweit in Ordnung. Die anderen machen es doch auch so. Ist doch nur eine Notlüge gewesen halt. Ne? Und wir richten uns damit ein. Nein, wir wollen häufig Sünde nicht wahrhaben. Sind wir wie die Welt, nicht? Wie Nürnberger Kriegsprozesse halt, nicht? Unendliches Leid über die Menschheit gebracht. Da sind sie alle hingekommen, aber nicht schuldig, nicht schuldig, nicht schuldig. Oder Bill Clinton, dieser angesehene Präsident der Vereinigten Staaten, wo er da ein außereheliches Verhältnis hatte mit einer Praktikantin, ne? Knallhart in die Mikrofone gelogen. Ich habe keine Schuld, ich nicht. So ist der Mensch. Und da wollen wir nicht den Finger heben und auf die zeigen. Wir sind genauso. Und nicht nur, dass wir die Sünde häufig nicht wahrhaben wollen, wir bagatellisieren die auch häufig halt. Ist ja nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, alle anderen machen es ja auch so. Und wenn man in die Bibel lesen, in der Bergpredigt, die sagt klar und deutlich, nicht nur, wenn ihr einen umbringt, habt ihr Schuld, sondern nur denkt, ihr bringt einen um. Schon dann habt ihr gegen das Gesetz verstoßen, ist alles kaputt. Und die Schrift lehrt, wenn jemand das ganze Gesetz halten würde und nur gegen ein einziges Gebot verstößt, so ist er am ganzen Gesetz schuldig. Jakobus 2,10. Hilft nichts. Ich sage das immer wieder den Konfirmanden mit dem Beispiel. Wenn man Operationsbesteck hat im Krankenhaus und da kommt dann der Chirurg rein und sieht, dass das Skalpell zwar zu 99% desinfiziert ist, aber die vorderste Spitze, so ein ganz kleines Müh, das ist nicht sauber gemacht worden, ne? Und da sind noch Bakterien dran. Was macht er? Er wird es nicht benutzen, spielt keine Rolle, ob 99% sauber sind oder ob 98% oder 5%. Es ist kontaminiert, es wird nicht zur Operation verwendet. Und so ist es bei uns im Leben, wenn wir sündigen. Das spielt keine Rolle, jetzt vor Gott, menschlich ist das was anderes, vor Gott keine Rolle, ob wir 50 Menschen umbringen, wie das jetzt Hamas-Terroristen gemacht haben bei diesem furchtbaren Anschlag auf das Volk Gottes, oder ob wir nur denken, ich stelle den an die Wand und ohrfeige den links und rechts. Theologisch ist es vor Gott dasselbe. Entfernung und Kontaminierung ist dasselbe. Und das muss uns klar sein, dass wir da nicht anders sind als die schlimmsten Verbrecher vor Gott. Und nicht nur, dass wir Sünde bagatellisieren und dass wir sie nicht wahrhaben, und ganz vieles kriegen wir gar nicht mit. Ganz vieles an unserer Sünde, die wir tun, ist uns gar nicht bewusst, nicht? Also die Bibel spricht an mehreren Stellen davon, von der unerkannten Sünde, Psalm 19. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Oder Psalm 90 halt. Unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Es gibt viele Dinge, da ist uns gar nicht bewusst, dass wir es getan haben. Wir haben einfach gelebt. Und unsere Lieblosigkeit ist uns gar nicht ins Bewusstsein gekommen halt, aber wir haben andere Menschen verletzt oder haben vor Gott gesündigt halt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Ich mache immer wieder den Leuten einfach Mut, auch immer wieder, wenn ihr um Vergebung bittet, nicht nur aktuell die Dinge zu nennen, die ihr aktiv begangen habt, die euch vom Gedächtnis sind, sondern denkt immer wieder auch an die unerkannte Schuld. Sagt das auch immer, Herr, bei all dem, was ich jetzt schon aufgezählt habe, da ist noch viel, viel mehr, was ich gar nicht weiß, was ich sogar vergessen habe, was ich gar nicht im Bewusstsein habe. Vergib mir bitte auch diese Schuld, das ist wichtig. Und die Bibel ruft uns dazu auf, dass wir einander unsere Sünden bekennen sollen, dass wir vor Gott treten sollen. Weil wenn wir das nicht tun, ohne wirkliches Erkennen und Bekennen unserer eigenen Sündhaftigkeit, dann haben wir keine durchdringende Gemeinschaft mit Gott, so hieß es eben halt nicht. Dann ist die Wahrheit, das ist Jesus nicht in uns, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde. Dann können wir auch nicht vollmächtig beten. Viele Leute fragen sich ja, warum kann denn das nicht, wieso sieht das denn nicht halt? Da muss man sich mal fragen, was tue ich denn an Schuld und Sünde? Und letztlich verlieren wir dann den Segen. Dann zieht sich Gott zurück, das hat David beschrieben da halt nicht, da vertrocknete mein Gebein. Deshalb ist das so wichtig zu wissen, ich bin Sünder. Und dass wir immer wieder bereit sind, vor den Herrn zu treten und das Kreuz zu kommen und unseren Offenbarungseid zu leisten. Die Privatinsolvenz, die jetzt im Wirtschaftlichen hier in diesem Leben, in dieser Welt, so was ganz Furchtbares und Schlimmes ist, das ist das ganz Hervorragende und Wunderbare im Geistlichen. Das können wir gar nicht oft genug tun, vor Gott zu treten und ihm zu sagen, ich bin nichts, ich habe nichts, ich bin nur schuldig, ich bin nur Sünder. So schreibt uns eben Gott eben hier im ersten an, dass wir Sünder sind. Ein zweites, wie er uns anschreibt als Begnadigte. So heißt es hier, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Also dass Menschen schuldig sind und dass sie Sünde tun, wissen alle Religionen. Alle bieten irgendwelche Dinge ab, wie man diese Schuld und Sünde los wird. Also im Hinduismus, Buddhismus, da muss man versuchen, gutes Leben zu führen halt. Und da wird man vermeintlich im nächsten Leben in einer höheren, besseren Form dann wiedergeboren. Auch ein falsch verstandenes Christentum hat so einen Weg angeboten halt, also zu sagen, ja, ihr müsst nur die Gebote halten, ne? Und dann wird das mit dem Fegefeuer schon nicht so schlimm werden oder am besten noch irgendwelche Ablassbriefe kaufen halt, damit ihr irgendwelche Zeit im Fegefeuer reduzieren könnt. Das ist wie gesagt Religion. Deshalb ist das Christentum auch keine Religion, das wahre Christentum. Religion heißt, der Mensch tut etwas. Wahrer Glaube sagt, der lebendige Gott hat alles getan. Er ist für die Schuld und Sünde gestorben. Und wir müssen es nur noch annehmen. Das ist übrigens auch der Unterschied zwischen dem Christentum zu allen anderen Religionen. In allen Religionen tut der Mensch etwas. Wir im Christentum lassen uns nur noch beschenken. Aber wenn wir denn beschenkt sind, dann haben wir auch die Verantwortung, was zu tun. Da komme ich gleich im dritten zu. Aber das ist erstmal das Wunderbare, dass uns Gott diese Gnade zuwendet. Vergebung ist nichts anderes als Gnade. Deshalb habe ich geschrieben, ich bin hier angeschrieben als Begnadigter. Meine Vergebung ist Gnade. Nichts anderes als Gnade. Gnade, 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 Gnade. Deshalb heißt es auch zu Beginn des Johannesevangeliums, wir sind hier ja bei den Johannesbriefen halt, Johannes 1,14, das Wort ward Fleisch und wohnte uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater und dann kommt es voller Gnade, voller Gnade. Das, was in Christus Jesus passiert ist, sein Erlösungswerk, ist nur Gnade. Und wenn ich im Glauben bin, wenn ich den Heiligen Geist habe, dann habe ich diese Gnade angenommen. Das ist was Wunderbares. Und dann bin ich befreit, dann habe ich Vergebung bekommen. Das ist so wunderbar. Das ist so was Tolles. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, in der letzten Woche ist der Sam Bankman-Fried verurteilt worden. Also es ist schuldig gesprochen, verurteilt, das Urteil steht noch nicht fest. Halt. Es ist gesagt worden, in allen 7 Anklagepunkte gegen ihn ist er schuldig. Das ist ein 31-jähriges Mathematik- und Informatik-Genie. Und der hat irgendwann so als Jugendlicher mitgekriegt, oh, hier mit Bitcoin und sowas kann man viel Geld verdienen. Und dann hat er eine Börse gegründet, FTX, und da haben 9 Millionen Menschen ihre Konten beigehabt. Das ist richtig abgegangen halt nicht. Aber der hat die alle betrogen. Der hat Milliardenbetrug begangen. Hat die Gelder sonst wo eingesetzt, um Politiker einzuladen, Sportler zu bezahlen, für sich selber, für seinen Lebensstil halt. Und das ist schließlich aufgeflogen, dann ist er verhaftet worden. Und wie gesagt, letzte Woche ist das Urteil, hat die Jury gesagt, er ist schuldig. 100%ig schuldig. Das war auch klar, das, was da gelaufen ist halt. Er ist schuldig. Jetzt wartet er auf den Urteilsspruch und da in allen 7 Anklagepunkten für schuldig gesprochen worden ist, halt, muss er mit etwa 110 Jahren Gefängnis rechnen. 110 Jahren Gefängnis. Also der wird, so reich der eigentlich immer noch ist, er wird nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommen. Und jetzt, wenn das stattfinden wird oder gesprochen wird, das Urteil, dann muss er ins Gefängnis. Derzeit hat er noch Hausarrest, aber dann muss er ein furchtbares Gefängnis und ganz anders leben als bisher. Und stellen wir uns einmal vor, der würde nach so einem halben Jahr Gefängnis begnadigt werden. Also der amerikanische Präsident hat die Möglichkeit, der könnte sagen, ich begnadige dich. Das machen Präsidenten der Vereinigten Staaten immer wieder. Er könnte ihn begnadigen. Der wird also verurteilt, 110 Jahre Knast. Und dann nach einem halben Jahr kommt der Präsident der Vereinigten Staaten und sagt, du, ich begnadige dich, kannst raus, kannst weiterleben wie vorher. Und jetzt komme ich auf das, was ich ausdrücken möchte. Stellt euch mal vor, wie der sich dann fühlt. Wenn es auf einmal heißt, hey, du bist begnadigt. Der weiß, dass er alles falsch gemacht hat, dass er zu Recht am Gefängnis sitzt. Und dann kriegt er die Gnade geschenkt. Wie wird der sich wohl fühlen? Der wird sich freuen. Der wird befreit sein. Der wird dem Präsidenten, der das tut, Ewigkeiten dankbar sein, gar keine Frage. Jetzt komme ich auf das, was Gott an uns getan hat, dass er uns die Schuld und Sünde vergeben hat. Wir sind genauso schuldig wie Sam Bankman-Fried. Und zwar in allen Anklagepunkten. Alles, was Gott gegen uns vorzubringen hat, schuldig, 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 schuldig. Wir haben ihn nicht genug geehrt, wir haben unseren Nächsten nicht genug geliebt, wir haben keins der 10 Gebote jemals gehalten, wir haben bei allem versagt, schuldig, schuldig, schuldig in allen Bereichen. Aber wir werden begnadigt. Wir hätten eigentlich lebenslänglich Hölle verdient, wissen alle Ewigkeit, aber wir werden begnadigt. Das wissen wir natürlich, die wir im Glauben stehen schon lange. Aber Leute, wir wollen uns nochmal drüber freuen. Ja, also beim ersten Punkt, wir uns schämen mussten und sagen müssen, Herr, vergib mir, ich bin wirklich so furchtbar, es tut mir so leid. Ich bin hier im zweiten Punkt, wir uns ansprechen, da können wir uns einfach nur freuen. Der Herr hat uns vergeben. Alle unsere Schuld, alle unsere Sünde sind vergeben. Halleluja, was ist das für etwas Großartiges halt. Wir haben eben dieses Lied von Erdmann Neumeister gesungen, ganz wunderbare vierte Strophe dort. Keiner Gnade sind wir wert, eidlich hat er, doch hat er in seinen Worten eidlich sich dazu erklärt, seht nur die Gnadenpforte, ist hier völlig aufgetan, Jesus nimmt die Sünde an. Das ist das Wunderbare halt nicht, wie Gott uns hier anspricht und nochmal vor Augen stellt, dass wirklich in Jesus wir begnadigt sind und dass wir uns darüber freuen dürfen. So spricht er uns als Zweites an, schreibt uns als Zweites an, als Begnadigte. Ein drittes, wie uns Gott hier anschreibt, als Christen. So heißt es hier, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Das ist der Name Jesu, um dessen Willen uns die Sünden vergeben sind. Und dieser Name Jesu, da haben wir an anderen Stellen im Predigten schon häufig darüber nachgedacht, dass es der Name über allen Namen ist, dass es in keinem anderen Namen Heil gibt, halt, was dieser Name bedeutet, dass eben Jahwe rettet halt, und dass es der höchste und ehrfurchtsvolle Name ist. Aber dieser Name Jesus hat noch einen Beinamen, Christus. Davon spricht dieses zweite Kapitel im ersten Johannesbrief unmittelbar zuvor. Da heißt es, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist und der uns die Vergebung unserer Sünden gibt. Jesus Christus. Und jetzt komme ich zu diesem Namen, nicht Jesus Name heute in dieser Predigt, sondern Christus. In Jesus Christus haben wir Vergebung. Und dieser Name Jesus Christus, Christus ist ja der Name, den wir auch tragen. Wenn wir den Heiligen Geist haben, sind wir Christen. Man wird nicht dadurch zum Christ, weil man getauft ist, konfirmiert wird, Kirchensteuer bezahlt und irgendwann dann beerdigt wird. Da ist man, wie gesagt, Mitglied in einer weltlichen Institution, in der Körperschaft öffentlichen Rechtes. Dadurch bist du noch kein Christ. Christ wird man dadurch, dass man eben den Heiligen Geist bekommt, dass man die Wiedergeburt erlebt. Und dieses Gnadengeschenk der Vergebung annimmt, das macht Christsein aus. Und wenn ich dann Christ bin und diesen Namen trage, jetzt komme ich zu dem, was ich in diesem dritten Punkt sagen will, was mich angesprochen hat, als ich diesen Vers nehme, dann habe ich hier eine Verpflichtung. Also das eine ist ja, dieses Gnadengeschenk anzunehmen, dieses unendliche Gnadengeschenk seiner Vergebung. Aber das verpflichtet mich zu etwas, nämlich auch als Christ zu leben. Also wenn uns große Gnaden geschenken, große Ehrungen zuteil werden, dann müssen wir dem auch gerecht werden. Also wenn jetzt ein sehr talentierter Fußballspieler es in die Bundesliga schafft und irgendwann dann von dem Nagelsmann in die Nationalmannschaft berufen wird, dann ist er Nationalspieler, ja? Dann spielt er für den DFB. Und da wird er natürlich auch in dem Spiel, seinem ersten Länderspiel, aber es kommt, immer das Beste geben. Er ist Nationalspieler, da wird er nicht sagen, ja, 5 Minuten vom Spiel, der ist erstmal eine Schweinshaxe, trinkt 3 Liter Bier und dann lasse ich hoch die Tasse und nehme ich das Spiel irgendwie. Nein, der wird seiner Berufung entsprechend als Nationalspieler sich auch aufführen und so leben. Oder wenn Sie politisch gebildet sind und so ein bisschen vernetzt sind in Parteien und Ihre Partei gewinnt die Wahl und dann der Regierungschef auf einmal sagt, du wirst Minister. Werden Sie berufen zum Minister? Wie werden Sie dann leben? Minister in der Regierung halten? Da wird man natürlich sein Leben drauf abstellen. Und das ist schön und toll, wenn man Minister wird und auch wenn man als Fußballer Nationalspieler wird. Aber wisst ihr, wir sind Christen, das ist viel, viel höher. Wir sind um seines Namens willen gerettet. Wir gehören zu diesem Namen. Wir sind Christen, wir gehören zu Christus. Und es ist ein großes Gnadengeschenk, dass wir das tun dürfen, dass wir Glieder an seinem Leib sind. Aber dadurch haben wir auch eine Verpflichtung. Wir haben eben das Evangelium gehört von dem Schalksknecht. Der kriegt auch alles geschenkt. 10.000 Zentner Silberschuld erlassen. Aber dann bringt er es nicht fertig, in seiner Nachfolge 100 Silbergroschen jemandem zu schenken, der ihm diese schuldig ist. Und das soll uns daran erinnern, dass wir auch eine Verpflichtung haben. Es ist erstmal super, so im zweiten Punkt zu hören von Gott, du bist begnadigt, ich muss dir gar keine Gedanken mehr machen. Aber weil wir ja zu ihm jetzt gehören, weil wir Christen sind, um seines Namens willen gerettet, deshalb haben wir eine Verpflichtung auch der Nachfolge. Lehrtext heute, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch dann geschenkt werden. Das ist wichtig. Nicht primär, wie du deine Leistung bringst an deinem Arbeitsplatz, wie du bist als Familienvater, bei deinem Hobby, das du ausübst, sondern das Erste und Wichtigste in dieser Welt ist deine Nachfolge als Christ. Alles andere kriegst du. Du sollst ein guter Familienvater sein, du sollst ein anständiger Arbeitnehmer sein, gar kein Thema. Und darfst auch dein Hobby mit aller Intensität betreiben, aber das Wichtigste ist das Trachten nach dem Reich Gottes und sich immer bewusst sein, als Erstes bin ich Christ, der ich Vergebung empfangen habe und der ich auch Vergebung weitergeben möchte. Und nicht nur möchte, sondern soll. Wenn gleich das Vaterunser beten halt, nicht? Da sprechen wir dann, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein Versprechen. Das ist ein Gelöbnis, was ihr vor Gott tut. Und bitte schlagt dann nochmal in euch halt, ne, wie das aussieht mit eurer Vergebungsbereitschaft. Ob nicht doch jemand in eurer Familie, in eurem Freundeskreis, an eurem Arbeitsplatz ist, der immer noch euren Zorn und Hader auf sich, wo er guckt, vielleicht soll ich dem was auswischen, wo kann ich denn beim nächsten Mal dem einen reindrücken. Nein, vergebt einander. Als es Vater unser fertig gesprochen ist von Jesus in der Bergpredigt, da ergänzt er, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Und dann kommt es, wenn ihr den Menschen nicht vergebt, so wird euch auch der Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Wenn ich Christ bin und zu Christus gehöre, dann muss ich auch so leben und wandeln wie er. Und er ist der vergebende Gott. Und so sind wir aufgerufen zu vergeben. Das ist das, was mich nochmal neu angesprochen hat. Wo ich angeschrieben bin als Christ, zu sagen, hey, wenn du Vergebung empfangen hast, Olaf Latzel, sei bitte immer wieder vergebungsbereit, das immer wieder weitergeben. Das sollen Leute an deinem Leben ablesen, aber das soll ich vor allen Dingen, das will ich vor allen Dingen als dein Herr und Heiland, ein liebender Vater, sehen. Wir haben vor 6 Jahren, 2017, hier eine Evangelisation gehabt. Der ein oder andere erinnert sich noch dran. Da hat man gesagt, weil wir so viele arabischstämmige Menschen mittlerweile in Bremen haben, wir die Evangelisation ja auf Arabisch gehabt, ne, die ist dann hier übersetzt worden. Da war Abdul Memra hier, hat gepredigt halt und wir hatten jeden Abend auch Zeugnisse halt. Das heißt, da haben immer wieder dann auch Menschen, die aus dem Islam gekommen waren und konvertiert sind, berichtet, warum das gewesen ist. Und ich erinnere mich noch an ein Zeugnis, wo ein Bruder hier war und gesagt hat, wie er dann geflohen war im Irak und war gekommen in den Iran und war dort in einem Lager und inhaftiert. Und in dieser Stadt, wo das war, da waren ganz viele Moscheen und keiner ist gekommen. Von diesen Menschen aus den Moscheen hat ihm geholfen. Und dann kam eine amerikanische christliche Missionsgesellschaft, die sind gekommen und haben ihm geholfen. Wo er gesehen hat, hey, da weiß ich, was es ist, einfach zu sagen, wirkliches Leben. Also Menschen sehen an unserem Leben auch, ob das wirklich stimmt, ob wir zu Christus, ob wir zum lebendigen und wahren Gott gehören oder nicht. Und so wollen wir auch leben für die Welt, aber zuerst natürlich für den lebendigen Gott, der uns vergeben hat, dass wir immer wieder bereit sind, Vergebung weiterzugeben. Wenn wir denn um seines Namens willen erlöst sind, wenn wir um seines Namens willen gerettet sind und wenn wir zu seinem Namen stehen und dieser Name uns zieren und schmücken darf, wenn wir Christen sind, dann wollen wir auch das für uns einfach verpflichtend in Anspruch nehmen, dass wir sagen, dass wir so auch leben, wie unser Herr und Heiland Jesus Christus gelebt hat. Und ein viertes und letztes, wie wir angeschrieben sind, nämlich als Kinder, und zwar als geliebte Kinder. So geht es los. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Wir sind Kinder Gottes, wenn wir den Geist Gottes haben. Alle 8 Milliarden Menschen, das sage ich immer wieder, sind Geschöpfe Gottes. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, ob sie es wollen oder nicht, ob sie es anerkennen oder nicht. Aber nur die sind Kinder Gottes, die seinen Geist haben. Römer 8, 14, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Erst wenn ich den Heiligen Geist habe, bin ich ein Kind Gottes. Der Bruder Erdmann hat das erlebt. Das liegt noch nicht lange zurück. Predigten gehört, hat sich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt, war skeptisch zu Anfang und dann ist er durchgebrochen zum lebendigen Glauben, ist vom reinen Geschöpf Gottes, das ist er nach wie vor, zum Kind Gottes geworden, so wie wir, die wir gläubig sind. Wir sind Kinder. Und das sind wir eben durch den Glauben an Jesus Christus, Galater 3,26, ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Das ist der Glaube eben. Der Glaube kommt eben durch den Heiligen Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist etwas Wunderbares, wir sind Kinder. Und das ist fantastisch, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind. Nicht mehr in Feindschaft mit Gott leben, sondern dass wir zu Kindern geworden sind. Und zwar, und das ist die Anrede, geliebte Kinder. Liebe Kinder, du bist ein geliebtes Kind. Wenn man nicht das Glück hatte wie ich, dass man gute Eltern hat, dann weiß ich, dass für den einen oder anderen das manchmal schwierig ist, dass in der Bibel über Gott vom Vater, manchmal auch von der Mutter, gestern war ja Losung, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, mit den Bildern von Eltern ist. Da haben manche Leute ihre Schwierigkeiten mit. Aber gerade denen, wenn ich das in der Seelsorge mitkriege, darf ich sagen, ja, das ist schlimm, dass du keine gute Mutter, keinen guten Vater oder kein gutes Elternhaus. Aber du hast einen dich liebenden Vater. Und darauf darfst du dein Leben gründen. Wisst ihr, die Liebe dieser Welt, wenn man sie denn hat, ist auch früher oder später vorbei. Ob es nun die Eltern sind, die einen geliebt haben, das ist schön, wenn man dran zurückdenkt, aber irgendwann sterben die, dann ist man alleine, dann trägt einen diese Liebe nicht mehr, dann kann man nicht mehr. Oder wenn man einen Ehepartner hat, hat einen gefunden und ist froh über den Ehepartner, aber irgendwann geht einer, dann ist diese Ehe auch nicht mehr, dann kann diese Liebe nicht mehr tragen und auch mit den Kindern. Die Liebe dieser Welt, so schön sie auch für den Moment ist, die geht nicht für alle Ewigkeit. Und manche Liebe, die geht auch schon vorher kaputt, bevor denn der Tod eintritt. Und das sind dann die ganz großen Krisen des Lebens häufig. Wenn dann so eine Liebesbeziehung zerbricht halt. Manche Menschen sterben ihre sozialen Tode, bevor sie den biologischen Tod sterben. Und die sozialen Tode, weil eine Liebe zerbrochen ist, viel, viel schlimmer. Der biologische Tod ist dann für sie rein emotional nicht mehr das Schlimmste. Aber so ist es mit allem. Egal, was wir lieben, ob einen Menschen oder unseren Beruf, alles, was Liebe ist und auch uns Liebe schenkt, es hat keinen Bestand in dieser Welt. Das Einzige, was Bestand hat, ist die Liebe Gottes. Und das ist das Wunderbare, dass wir auf diese herrliche, wunderbare Liebe unser Glauben, unser Leben gründen dürfen. Dass wenn wir das im Glauben haben, fassen dürfen, dass wir ein festes Fundament haben, eine Grundkonstante, die unaufhebbar, unendlich, unauflöslich, untrennbar ist, wo uns nichts passieren kann. Paulus schreibt das in Römer 8, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächten, weder Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das möchte ich dir noch einmal zusprechen, eben von dieser Anrede her. Du bist geliebt. Du bist ein geliebter, wertvoller Mensch in den Augen Gottes. Und es ist egal, wie groß, wie klein, wie schwer, wie leicht, wie reich, wie arm, wie hübsch, wie alt, wie krank, wie hässlich, spielt überhaupt keine Rolle. Du bist unfassbar geliebt. Und ich hoffe, dass ihr alle im Heiligen Geist das spüren dürft immer wieder, dass der Heiland Jesus Christus dich lieb hat. Und zwar so lieb, dass er für dich auf Golgatha gestorben ist. Das war der Beweggrund, warum dieser Gott hingegangen ist und hat gesagt, ich kann das nicht ertragen, dass dieses mein Geschöpf in der Hölle landet, ich hab's so lieb. Da will ich stellvertretend mich hinrichten lassen für all den Mist, den er gemacht hat. Das ist diese Liebe. Und ich habe nur einen Wunsch, dass er diese Liebe annimmt, sich von mir die Vergebung schenken lässt, dass ich die Ewigkeit mit ihm verbringen kann. Und das ist das, was Gott dir heute Morgen noch einmal sagen möchte, wie er dich anschreibt, als geliebtes Kind. Nicht nur so ein Kind, das mit anderen mitläuft, sondern du bist geliebt, du bist Königskind. Für dich ist er gestorben. Darauf, wie gesagt, darfst du dein Leben gründen. Das nimmt dich an. Guck nicht auf das, was dir Menschen spiegeln. Ob sie dich gut oder schlecht finden halt. Ob sie dir Liebe schenken oder nicht so mit Liebe entgegentreten. Guck immer darauf, dass der lebendige Gott dich lieb hat und dass du ein geliebtes Kind bist und dass du an der Herrlichkeit teil hast. Römer 8 heißt es, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Wisst ihr nicht nur, dass es etwas Wunderbares ist, in dieser Welt zu spüren, Jesus hat mich lieb, dass man das im Heiligen Geist spürt und erlebt, sondern auch zu wissen, wenn ich eines Tages sterbe, dann werde ich nicht in die Grube fahren, da haben wir eben im Wochenpsalm von gehört, sondern ich werde zur Herrlichkeit erhoben. Wie wunderbar ist das? Und das möchte Gott dir noch einmal vergewissern, eben in diesem letzten Punkt, wie er dich anredet, eben als sein geliebtes Kind, dass du dir keine Gedanken machen musst, weil du eben getragen bist von seiner wunderbaren Liebe. unterschiedlich angeschrieben, so habe ich diese Predigt überschrieben. Und wir werden angeschrieben als Sünder, angeschrieben als Begnadigte, angeschrieben als Christ und angeschrieben als Kind. Und es ist ja so, wenn man angeschrieben oder angeredet wird, dann gebührt es der Anstand, dass man antwortet. Und damit möchte ich euch entlassen und auch diese Predigt schließen. Dass ihr einfach nochmal drüber nachdenkt, wo hast du denn jetzt als Geschöpf und Kind Gottes Antwort zu geben auf das, was der lebendige Gott dir heute Morgen gesagt hat und wo er dich angeredet hat. Und so rufe ich uns noch einmal diesen herrlichen, wunderbaren Predigtvers zu. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.